und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist Kalenderwoche 22, noch eine Woche bis zu den Stichwahlen auf Kommunalebene in Thüringen und bis zur Europawahl. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße meinen Kollegen Andreas Niesmann und er wagt es. Das Lied, was fast nirgends mehr zu hören ist, der politische Ohrwurm der Woche, er singt ihn und Armin Laschet wird Kanzler. Hallo Andreas.
Hallo lieber Steven, ja Mensch. Toll, dass wir jetzt hier Ohrwürmer frei Haus geliefert kriegen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge, in der wir wieder die politischen Themen dieser Woche sezieren. Und die gute Nachricht ist, wir machen das nicht alleine, sondern wir haben auch zwei Gäste zu Gast, die nicht nur Politiker sind, sondern auch bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Und deren Namen verraten wir jetzt in unserem Themenüberblick.
Singen auf Sylt.
Was können wir aus der Aufregung um die Sylt-Schnösel wirklich lernen?
Raketen auf Russland.
Erlaubt Olaf Scholz den Ukrainern bald doch den Einsatz deutscher Waffen auf russischem Boden?
Und bye-bye auf Brüssel.
Wir sprechen mit zwei scheidenden Europapolitikern, nämlich dem Satiriker Nico Semsrott und der Starköchin Sarah Wiener über ihre 5 Jahre als Quereinsteiger im EU-Parlament und was sie uns danach für die anstehende Europawahl mitgeben.
Ja, es war eine unheimliche, also dieses Mal.
Wirklich.
Diesmal war es wirklich eine unheimlich volle Woche. Ich bin völlig außer Puste. Also,
gut, das sagt ja nichts über die Woche.
Ja, nee, das stimmt. Das war ein neuer Gedanke. Also, wenn ich sage Rentenpaket, dann denken natürlich viele an Donald Trump. Und das ist genau die Meldung. Am Donnerstagabend unserer Zeit hier in Deutschland kam die Einmeldung, er ist verurteilt worden im Schweigegeldprozess in New York. Eine Jury hat da ihr Urteil gefällt.
Schuldig in 34 Anklagepunkten.
Das muss man sich mal vorstellen. Also sozusagen 34 Straftaten hat er sich da schuldig gemacht. Was bedeutet das? Müssen sich die Republikaner neuen Kandidaten suchen?
Leider nein. Es ist natürlich wie immer bei Donald Trump. Man denkt, dieses Mal ist er fällig. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich diese Geschichte schon gelesen habe. Wobei, ich habe es schon so oft gelesen, sie wird ja nicht mal mehr geschrieben. Also selbst die US-Korrespondenten sagen ja inzwischen, ja gut, also in einer normalen Welt mit normal denkenden Menschen wäre er natürlich jetzt absolut erledigt. Alleine diese eine Geschichte, ja, also ein Pornostar, den er sich aufs Hotelzimmer bestellt, dann irgendwie mehr oder weniger auch überrumpelt. Man kennt diese ganzen unappetitlichen Details jetzt. Dann wird Schweigegeld bezahlt, dann werden Rechnungen fingiert. Und diese ganze Geschichte, das reicht alleine natürlich schon in jedem normalen Land, um einen Politiker zu erledigen. Aber von Donald Trump gibt es ja diesen berühmten Satz, ich könnte jemanden auf der Fifth Avenue in New York erschießen und sie würden mich trotzdem noch lieben.
Ja, ich glaube, er steht kurz davor, das zu machen, weil es ist wirklich amtlich, dass das kein Problem wäre. Ja. Allerdings, dieses Schweigegeld war ja nicht strafbar, sondern man hat ihm jetzt vor Gericht nachgewiesen, dass er damit den Wahlkampf manipuliert hat, indem er bestimmte Geschichten vom Markt gekauft hat, ne? Und damit sozusagen die freien Wahlen manipuliert hat. Das ist die Straftat. So, kommt er jetzt ins Gefängnis.
Könnte sein, das Strafmaß muss ja erst noch verkündet werden, das entscheidet ja in den USA dann der Richter, ne? Den Schuldspruch, den machen die Geschworenen, der Richter entscheidet über das Strafmaß, kommt erst im Juli. Mhm. Man fragt sich so ein bisschen, warum es eigentlich so lange dauert und ich habe gelesen, in der Verlosung sind maximal 4 Jahre Knast, kann aber auch auf Bewährung ausgesetzt werden, kann aber auch nur eine Geldstrafe geben.
Und dann hat er schon angekündigt, oder seine Anwälte, er geht in Berufung.
Klar.
Also das zieht sich alles hin, er bleibt weiter auf freiem Fuß. Er kann trotz, ist das schon eine Vorstrafe, er kann trotz des Schuldspruchs auch weiter für das Präsidentenamt kandidieren.
Das könnte er sogar, wenn das rechtskräftig würde. Und er könnte es sogar, wenn er im Knast säße.
Es gibt ja in den USA einzelne Bundesstaaten, wo verurteilte Kriminelle nicht mehr wählen dürfen. Trump ist in Florida gemeldet, da ist das nicht so. Zufall. Und er wird dann natürlich Mitte Juli, wie du schon gesagt hast, auch noch auf freiem Fuß sein, um am großen Nominierungsparteitag der Republikaner teilzunehmen. Und schon jetzt, schon quasi direkt nach der Urteilsverkündung, zeichnet sich ab, die sind in der Lage, das für ihn zu drehen. Denn die Spendenwebsite der Republikaner ist schon zusammengebrochen, weil er natürlich sofort gesagt hat, ihr steht jetzt zwischen den USA und einer Tyrannei, also ich bin ein politischer Gefangener, ihr müsst jetzt, unsere letzte Chance, das Ende der USA abzuwenden ist, wenn ihr alle im November Donald Trump wählt
und vorher jetzt noch schon ein T-Shirt kauft.
Genau, vorher noch ganz viel Geld spendet. Ja, so, und das funktioniert offenbar. Also es gibt republikanische Strategen, die gesagt haben, das werden wir schön für uns nützen. Wir machen den jetzt quasi zum Vorkämpfer für die Freiheit. seine eigene, aber immerhin. Und das scheint aufzugehen.
Ich bin nicht ganz so sicher wie du, muss ich sagen. Ich wage da einen kleinen Widerspruch. Also bei der Hardcore-Fanbase, bei den Spinnern, die für Trump Geld spenden, funktioniert das sicherlich. Da habe ich keinerlei Zweifel. Aber ich glaube dann doch und ich hoffe vor allen Dingen, dass es einen großen Teil in den USA dann doch gibt, wo Leute vielleicht Wechselwähler sind. Den ist der Biden zu alt. Die sind unzufrieden mit dem politischen System. Die sagen dann irgendwie, ja, dann macht es halt nochmal der Trump. Und diese und vielleicht gibt es unter diesen Leuten eine Gruppe, die sagen, na gut, aber wenn er jetzt verurteilt ist, das ist dann vielleicht doch für meinen persönlichen Anstand eine Nummer zu viel. Zumal, ich habe es ja eben schon einmal erzählt, es ist ja nicht ganz undelikat, worum es da geht.
Und damit hast du schon einige Stichworte für unser zweites Thema genannt. Wechselwähler, Anstand, ist mir alles egal, Protestwahl, richtig, Weltpolitik Teil 2, die Kommunalwahl in Thüringen. Da gab es nämlich am letzten Wochenende einen Probelauf für die anstehende Landtagswahl im September.
Und?
Na, die gute Nachricht ist, es hat nicht direkt überall die AfD gewonnen. Da haben sich viele gefreut.
Wirklich? Mhm. Sondern?
CDU ist stärkste Kraft geblieben in den Kommunalparlamenten. Aha. Und sozusagen, wenn man die ganzen Wahlen zusammenrechnet, landesweit immerhin 27% der Stimmen.
Wahnsinn, wir beginnen mit einer guten Nachricht und jetzt kommt das Aber.
Das Aber ist, die AfD ist mit fast 26% der Stimmen klar. Zweite Kraft, also ein Hauch dahinter nur, in mehreren Landkreisen auch stärkste Kraft geworden. Und als einzige Partei, die im Landtag bisher sitzt, hat sie kräftig zugelegt, mehr als 8 Prozentpunkte. 9 AfD-Kandidaten haben es in die Stichwahl um einen der Landratsposten geschafft. Und diese Stichwahlen finden dann, ich habe es am Anfang schon gesagt, am 9. Juni statt, zusammen mit der Europawahl.
Okay, also würden wir sagen, blaues Auge für die Demokratie oder was ist das Learning aus
blaues der Auge, das ist so ein AfD-Spruch, ne? Das machen die, das blaue Wunder, das blaue Auge, so machen die das ja in ihrer Partei.
Braunes Auge für die Demokratie.
Also Thüringen hat gut 2 Millionen Einwohner,
ja.
Also das ist die Hälfte von Berlin oder so, ne?
Ja.
1,7 Millionen Wahlberechtigte, eine gute Million war da. Ich würde es nicht überinterpretieren.
Ja, wie der Thüringer sagt.
Ja. Aber, sagen wir so, der Durchmarsch, vor dem am Anfang des Jahres noch alle Angst hatten, der muss nicht unbedingt kommen.
Darf man noch Durchmarsch sagen, ja?
Aber klar ist, wir hätten uns vor einigen Jahren, glaube ich, noch erschrocken, wenn 9 Leute dort, und es gab ja auch noch die Berichte über die ersten AfD-Landräte, und da können jetzt noch welche dazukommen, ein Viertel der Stimmen, jeder vierte Sitz in einem Kommunalparlament ist an einen AfD-Mann oder eine AfD-Frau gegangen.
Und man muss dazu sagen, es ist der mit Abstand radikalste Landesverband der AfD in Thüringen unter dem Chef Bernd Höcke.
Und das bringt uns direkt zum
Shitstorm der Woche.
Jetzt haben wir neulich extra diese Rubrik eingeführt, Shitstorm der Woche. Da müssen wir sie jetzt auch mal ziehen, weil wann, wenn nicht in dieser Woche, gab es einen Shitstorm. Es ging am Wochenende schon los. Ich sage nur 4 Buchstaben, Sylt. Klar, es hat jeder mitbekommen. In einem Nobelclub gab es zu Pfingsten ein Fest, wo eine Eintrittskarte 150 Euro gekostet hat. Das haben sich ein paar gegönnt.
Ein paar klassische Vertreter der Sylter Jetset Schickeria.
Genau,
mit,
wie es bei Springer heißt, Syltschnösel.
Polohemd.
Das ist so eine Uniform, ne? Also jedenfalls große Aufregung darüber. Der Bundeskanzler hat sich geäußert, sogar der Bundespräsident, der Staatsoberhaupt. Alle sind empört. Eine Welle der Aufregung, der Empörung durch die deutschen Medien. Es ist eigentlich fast schon alles gesagt, aber ich glaube auch viel Falsches und ich würde dich einladen, wir nehmen uns 5 Minuten und versuchen zum Kern der Aufregung vorzudringen. Was ist eigentlich das, was die Aufregung wert war und was ist es eigentlich nicht? Und wenn wir es in den 5 Minuten nicht schaffen, dann lassen wir es.
Gut.
Und los.
Also, was ist passiert? Wir haben eine Gruppe 5 junger Erwachsener gehabt. Du hast es schon gesagt, in einem Edelnacht-Club oder in einem Edelclub der Pony Bar, die von sich selber behauptet, sie sei die älteste Diskothek Deutschlands. So, und diese Menschen haben dort eine Videoaufnahme gemacht mit dem Handy, machen ja viele heutzutage. Es lief ein bekanntes Lied, eine Elektro-Dance-Hymne aus den frühen 2000ern, nämlich von Gigi D'Agostino.
Ja, ich dachte schon Giorgio Cimello.
Nein, Gigi D'Agostino, ein italienischer DJ, und er hat das Lied auch, deswegen hat das Lied auch einen italienischen Titel, das heißt nämlich L'amour toujours.
Das wäre Spanisch. Ja. Gut. Okay, und was viele bis dahin nicht wussten, und das ist vielleicht der erste Grund, warum sich die Aufregung und die Berichterstattung gelohnt hat, es gibt dazu ein rechtes Meme, sagen wir, bei Bildern. Das ist halt ein gesungenes Meme, also etwas, was sich selbstständig gemacht hat und viele Leute quasi immer hervorholen, reflexartig, wenn sie es anbietet. Nämlich, man singt auf eine Melodie, eine Hook in dem Lied, in Nazi-Text, Neonazi-Text, nämlich Deutschland den deutschen Ausländer raus.
Genau, so. Das ist der alte Slogan der NPD, die haben den früher plakatiert, ist eindeutig geframed, muss man nicht lange drum rumreden, ne? Absolut.
Geht in die rechte Ecke,
geht okay,
sind wir uns schon mal einig.
Ist ausländerfeindlich, ne? Kann man sagen.
War der Shitstorm gerechtfertigt?
Ja, er war auf eine Art sicherlich gerechtfertigt, weil das natürlich ein Video ist, was einen erstmal empört. Da stehen diese offenbar gut betuchten Rich Kids, war ja auch so ein Wort, also junge Erwachsene, wo man jetzt sagt, die stehen eher so am Anfang ihres Berufslebens und sind da auf einer Sause, wo man auch irgendwie 6 Pullen Dom Perignon Rosé für 3.000 Euro kaufen kann. Und das wird da auch in der Karte irgendwie angegeben. Und grölen da jetzt diesen Song und haben dabei offenbar Fun, also lachen sich irgendwie kaputt. Mhm. Es gibt 2 Sänger, also eine junge Frau, die sieht man am Anfang. Und dann gibt es eine 5. Person, die steht so ein bisschen weiter weg und deutet dann beim Tanzen so ein Adolf-Bärtchen an und bewegt den Arm im Takt. Und es gibt Leute, die sagen, da ist auch ein angedeuteter Hitlergruß dabei. Kann man,
sieht schon ein bisschen so aus.
Kann man aber so jetzt, sehen, ist jetzt, aber, also sagen wir mal, das wäre wahrscheinlich der wirklich strafbare Teil dieser Geschichte. Und das heißt, also wenn ein Gericht sich das anguckt, müsste das sagen, ist es wirklich ein Hitlergruß, der da gezeigt wird? Ich bin persönlich nicht sicher, dass ein Richter den schuldig spricht.
So, nun ist es nicht der erste Hitlergruß, der in Deutschland je gezeigt wurde.
Kann man sagen.
Warum hat jetzt dieses Video mit diesen 5 jungen Leuten derartig großen Shitstorm ausgelöst? Du hast es schon angedeutet, weil es Schnösel sind, die 3.000 Euro für Sekt ausgeben.
Ja.
Weil wir kennen es ja von den ostdeutschen Volksfesten, da wird das ständig gebrüllt und da regt es schon länger niemand mehr auf. Da ist ja in Thüringen neulich sogar mal ein Haus angezündet worden, hat eher so lokale Nachrichten interessiert.
Ich glaube, dass das wirklich Teil der Erklärung ist, warum das Ding so eine Welle geschoben hat. Ich habe ja am Anfang gesagt, die Aufregung ist schon irgendwie gerechtfertigt. Ich finde aber in der letzten Größe dann nicht. Ja? Also, dass das ganze Land da irgendwie eine Woche drüber reden muss, ist einigermaßen absurd aus meiner persönlichen Sicht. Und wie du sagst.
Weil du es verharmlost. Den Vorwurf wirst du dir jetzt wahrscheinlich
Es werden jetzt Leute sagen, dass ich das verharmlose, genau. Und ich würde gegen argumentieren und gegenhalten und sagen, naja, also das ist entstanden in Ostdeutschland. Also
das Meme.
Dass man das auf diesen Song singt, da ist es zumindest das erste Mal gefilmt worden.
In Mecklenburg-Vorpommern bei so einem typischen Dorffest. Und da auch, muss man sagen, die Leute, die es da gebrüllt haben, die wahrscheinlich da gemerkt haben, oh, das ist ja witzig, das passt ja, das kann man dazu singen.
Der Rhythmus passt.
Ne? Ja, so. Von denen haben bestimmt wirklich viele diese Gesinnung schon allein auf die Idee zu kommen, das mitzumachen. Aber wenn sowas sich dann erstmal im Internet verbreitet und sowas, dann ist, glaube ich, der Vorwurf, den man denen auf jeden Fall machen kann und muss, die finden das lustig, diese Scheiße zu singen.
Genau.
So, ne? Das habe ich in einem anderen Video gesehen, da hat so ein Jugendtrainer zu seiner American-Football-Mannschaft gesagt, da draußen gibt es Leute, die finden es lustig zu sagen, Deutschland den deutschen Ausländer raus, wir finden das hier nicht lustig. Und das teile ich.
Ja.
Aber dass die diese Gesinnung und dass die das skandieren und Parolen gegrölt haben, wie es dann überall hieß, da wäre ich mir nicht so richtig sicher.
Ich bin mir auch nicht ganz so sicher. Und man muss sagen, wir wissen zu wenig über den Background dieser Leute. Die Klarnamen sind zwar bekannt, die wurden im Netz ja enthüllt, war übrigens ja auch noch so ein Nebenaspekt dieser Geschichte, diese, kann man schon auch sagen, Hetzjagd, die dann auf die 5 Leute stattgefunden hat. 2 haben ihren Job verloren und sie wurden da wirklich durch die Online-Manege getrieben, namentlich und so. Das fand ich ehrlicherweise in einem Rechtsstaat auch nicht würdig und der Sache angemessen. Aber gleichzeitig muss man sagen, wir wissen nicht so genau, sind diese Leute eigentlich wirklich recht? Sind das irgendwie Menschen, die schon häufiger damit aufgetreten sind? Oder haben sie letztendlich hier mit einem Tabubruch gespielt und dieses Meme nachgesungen und irgendwie ihre Freude an der Provokation gehabt? Das wäre jetzt, das sage ich gleich dazu, die sehr wohlwollende und positive Auslegung. Das werden deren Anwälte wahrscheinlich so oder ähnlich sagen.
Ich sag mal ein Stichwort, Sid Vicious von den Sex Pistols, also eine Punkband, das heutzutage alles links konnotiert ist, ist mit Hakenkreuz auf dem T-Shirt aufgetreten als ultimative Provokation. So, das nur mal in Klammern.
Finde ich aber auch scheiße.
Es ist scheiße. Es ist auch scheiße, was die gemacht haben, aber
auch
eben
scheiße, ja, absolut.
Mit der Begründung, wir finden das nicht lustig. Warum findet ihr Idioten das lustig? Es ist doch nicht lustig. So, das wäre mein Punkt. Ich würde nicht sagen, oh, die haben da plötzlich ist Sylt. Wie Rudi Carrell schon gesagt hat, wir brauchten keine Reise, wir wurden braun auf Burkum und auf Sylt.
Ja.
Also sind die jetzt als ganz Sylt braun geworden.
Ja, ne? Und das ist der Fehler an der Geschichte, ja. Ne? Und an der medialen Rezeption von dieser ganzen Kiste aus meiner Sicht, dass man jetzt sagt, oh, jetzt ist der Faschismus in der Schickeria angekommen und Sylt ist eh der Hort der Braunen und dann findet man auch noch 2 andere Vorfälle, wo man sagen muss, liebe Leute, auf jedem Dorffest kann sowas passieren. Und ich finde auch...
So, und das ist doch aber der Grund, warum die... Das ist so, jetzt kommen wir zum Kern der Aufregung. Vielleicht ist das das, worüber man sich... Warum es berechtigt ist, sich darüber aufzuregen, weil man sieht, nicht nur das ostdeutsche Volksfest, sondern auch dort finden das Leute lustig. Also sozusagen kursieren so eine Sprüche und es herrscht nicht das Gefühl, vielleicht ist das irgendwie asozial, was wir hier machen. Das muss man denen ja wirklich vorwerfen und sozusagen die fehlende Sensibilität oder auch wirklich dieser, da schwingt ja auch ein gewisses Maß Menschenverachtung mit. Das gibt's in allen Schichten, in allen Bereichen. Und, so. Und das ist alles scheiße und das relativiert nicht das eine das andere. Es ist kein Whataboutism, sondern das zeigt uns und das vielleicht daher die Aufregung über das Video. Das hat uns vor Augen geführt, sogar Leute, wo wir der Fiktion erlegen sind, dass es in besseren Kreisen Leute das nicht lustig finden, hat uns vor Augen geführt, es war eine Fiktion.
Weil es auch in reichen Kreisen Idioten, Blödmänner und
Zeit ist um.
Frontverlauf.
Der Europawahlkampf läuft und eins von den ernsten Themen, das muss man sagen, die es gibt, ist Krieg und Frieden. Und das wird in Deutschland ja vor allen Dingen geführt entlang der Frage der Waffenlieferung. Und da ist in eine Debatte Bewegung gekommen. Und zwar in die Debatte, sollen wir der ukrainischen Armee erlauben, dass die von Deutschland gelieferten Waffen gegen russische militärische Ziele auf russischem Boden eingesetzt werden dürfen. Die Debatte gibt es schon länger, aber inzwischen ist es so, dass die Front näher gerückt ist. Die Reichweite vieler westlicher Waffen reicht aus, um russischen Boden zu treffen. Und vor allen Dingen in Kharkiv können die Ukrainer zugucken, wie die Russen hinter der Grenze
genau
die Angriffe auf sie vorbereiten und die müssten die eigentlich ausknipsen können.
Das ist der Punkt.
Um nicht angegriffen zu werden.
Das ist, das Neue.
Ne?
Das ist das Neue, dass die Frontlinie eigentlich der Grenzverlauf ist. Das war bislang nicht so. Das heißt, die russischen Soldaten stehen alle heiter auf russischem Boden, winken freundlich rüber und schießen dann auf Kharkiv. Und der Ukrainer darf seine HIMARS und Attackams und wie diese Raketen heißen, bislang nicht einsetzen, um sich zu verteidigen. Und das ist natürlich auch für die Ukraine eine absolut katastrophale Situation. Deswegen kommt ja auch Selenskyj und macht sehr starken Druck in dieser Richtung.
So, weil bisher gilt oft, also dachten wir bis jetzt immer, gilt die Bedingung oder die Verabredung, dass das genauso ist. Diese westlichen Waffen dürfen nicht gegen Ziele auf russischem Boden eingesetzt werden, zum Beispiel eben die Attackams. Da ist Joe Biden sehr klar gewesen, Olaf Scholz bislang auch. Nun aber, vor dem Hintergrund, den wir gerade besprochen haben, hat der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesagt, das würde er nochmal neu diskutieren wollen.
Er hat sogar regelrecht die westlichen Staaten aufgefordert, diese Restriktionen wegzunehmen.
Und Staatsbesuch in Deutschland, der erste deutsch-französische Staatsbesuch in Deutschland seit mehr als 20 Jahren. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist zu Gast gewesen und natürlich gab es danach genau diese Frage bei der Pressekonferenz nach dem deutsch-französischen Ministerrat im Schloss Meseberg, hier vor den Toren Berlins, wie jetzt, irgendwie gibt es da eine geeinte deutsch-französische Haltung zu.
Und dann kam etwas sehr Lustiges, nämlich Macron zieht einen Zettel raus, DIN A4, Ausdruck, aus dem Drucker quasi gerade noch mit dem Tintenstrahl, Drucker noch schnell mitgenommen und zeigt also, und auf dem Zettel zu sehen, ist eine Grafik von der Landkarte Ukraine, man sieht Kharkiv, man sieht so Pfeile da drauf und von wo die russischen Angriffe stattfinden. Und dann doziert er neben dem Bundeskanzler, also wie absurd das doch ist, dass die armen Ukrainer sich dagegen nicht verteidigen können. Das war schon eine sehr besondere Situation.
So, und dann steht nun also der Bundeskanzler daneben und wird gefragt, wie sehen Sie das? Und wie immer, Scholz gibt so eine Antwort, aus der man nicht schlau wird. Ja, also, na, übrigens, völkerrechtlich wäre das ja völlig okay, wenn die sich verteidigen, indem sie auch die Abschussbasen auf russischem Boden treffen.
Was ja eine Binse ist eigentlich.
So,
ne?
Wir haben uns dann quasi seitdem gefragt, ist das ein neuer Sound? Ist das eine Änderung der Tonalität? Oder was ihm nur peinlich, neben Macron drauf zu beharren, dass er dagegen ist, dass die deutschen Waffen so eingesetzt werden? Und stellt sich raus, an diesem Freitagmorgen kriegen wir alle hier im Hauptstadtbetrieb eine E-Mail von seinem Sprecher Steffen Hebestreit, der am Mittwoch noch gesagt hat, wieso, da gibt es gar keine Bedingungen. This just in. In den letzten Wochen hat Russland insbesondere im Raum Kharkiv von Stellungen aus dem unmittelbar angrenzenden russischen Grenzgebiet heraus Angriffe vorbereitet, koordiniert und ausgeführt. Gemeinsam sind wir der Überzeugung, dass die Ukraine das völkerrechtlich verbriefte Recht hat, sich gegen diese Angriffe zu wehren. Das ist das, was er neben Macron gesagt hat. Und jetzt dazu kann sie auch die dafür gelieferten Waffen in Übereinstimmungen mit ihren internationalen rechtlichen Verpflichtungen einsetzen, auch die von uns gelieferten.
Badum. Jetzt kommst du. Jetzt komme ich. Ja, Wahnsinn, ne? Also, das ist wirklich, muss man sagen, in den Tagen dazwischen haben ja alle geschrieben, oh, die rote Linie, die Scholz da immer gezogen hat, so langsam wird sie rosa, aber man muss tatsächlich sagen, sie ist weg.
Ja.
Also weggenommen, ist offiziell erlaubt, die Ukraine darf, zumindest im Grenzgebiet, und völkerrechtlich konform, das heißt keine Angriffe auf Zivilisten oder solche Geschichten, deutsche Waffen einsetzen. Und das ist ja deckungsgleich mit dem, was auch Joe Biden nach langem Zögern, der amerikanische Präsident, den Ukrainern jetzt erlaubt hat.
Genau, und zwar, wenn man die Zeitverschiebung sozusagen alles mitberechnet, die scheinen sich zeitgleich zu diesem Punkt durchgerungen zu haben. Und es scheint so, als ob die entscheidenden Tage da, der Mittwoch und der Donnerstag der jetzt zu Ende gegangenen Woche waren, wo vor allen Dingen die USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland sich da abgestimmt haben und zu der ganzen langen Debatte, ob da deutsche Waffen überhaupt betroffen sind, ja, die hätte man sich komplett sparen können. Denn wir wissen jetzt, die von Deutschland gelieferten Panzerhaubitzen 2000 sowie der Mehrfachraketenwerfer Maas 2 kommen dafür nämlich in Frage und sind jetzt auch freigegeben.
Und das Interessante ist ja dann doch, jetzt laufen Leute hier durch Berlin und sagen, weil man natürlich die Frage stellt, was habt ihr jetzt so rumgeeiert die letzten 3 Tage, warum erzählt der Scholz das und der Regierungssprecher das und am Ende ist es doch wieder alles irgendwie ganz anders. Und dann heißt es, ja, wird dann so aus Regierungskreisen gestreut. Der Olaf konnte das jetzt nicht so deutlich sagen, weil der wollte den Joe nicht unter Druck setzen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, ja, weil ich glaube, ehrlicherweise, ob das den Joe jetzt interessiert, dass der Olaf die paar deutschen Panzerhaubitzen da freigibt, das glaube ich eher nicht.
Ich glaube aber, für den SPD-Wahlkampf ist es echt ein ungünstiger Zeitpunkt jetzt. Europawahl in einer guten Woche. Und das ist natürlich genau die Botschaft an ihre Anhänger, die die SPD nicht senden will, weil die haben ja vorher immer gesagt, das würde den Krieg eskalieren. Sarah Wagenknecht läuft mit Pauken und Trompeten jetzt durch alle Medien und durch Berlin und sagt, genau das tut er jetzt. Und das hätten sie wahrscheinlich gerne erst nach der Wahl so entschieden.
Hätten sie sicher. Es konterkariert die Wahlkampagne so nicht nur so ein bisschen, sondern eigentlich so richtig. Und es kam ja auch noch dazu vom Donnerstagabend die Nachricht, dass Boris Pistorius ein weiteres Waffenlieferungspaket angekündigt hat. 500 Millionen Euro, Raketen spielen eine Rolle, aber auch Leopard 2 Panzer, die aus Spanien kommen, werden von Deutschland aber die Instandhaltung oder die Instandsetzung wird von Deutschland bezahlt. Und das Problem, was die SPD jetzt natürlich so ein bisschen hat, du hast es gesagt, also die, die dagegen sind, sagen jetzt, ja, könnt ihr mal sehen, hier die SPD. Und die, die dafür sind, dass mehr Waffen an die Ukraine geliefert werden, die sagen natürlich auch, na, too little too late, ja, wie immer, ne? Und also am Ende hat die Partei so ein bisschen das Problem, dass die Frage ist, beide Seiten sind unzufrieden mit ihrer Ukraine-Politik. Also ich weiß gar nicht, bei wem sie da überhaupt noch mit punkten wollen.
Und das ist das Problem zwischen Idealismus und Pragmatismus. Wenn du den Standpunkt, wir sind die Friedenspartei, damit unterfüttert hättest, indem wir dafür sorgen, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt, wäre es insgesamt stimmiger gewesen.
Wahlkampfschlager der Woche.
Nächste Woche ist es soweit. Am nächsten Sonntag wird das Europaparlament auch in Deutschland gewählt. Das zieht sich ja insgesamt in Europa ein bisschen länger hin. Am Sonntag, nächsten Sonntag sind wir, nächste Woche Sonntag, am 9. Juni sind wir auch dran. Gut, die meisten sagen Europa, das interessiert mich noch weniger als die Kommunalwahl in Thüringen.
Man kennt ja auch viele europäische Politiker gar nicht so richtig, ne? Also wer fällt einem da ein? Ursula von der Leyen, Katharina Barley.
Aber es gibt 2 Leute, denen war das egal, dass man da nicht im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit steht.
Die, weil da standen sie schon.
Genau, die standen schon da und die wollten mit ihrer medialen Aufmerksamkeit ins Europaparlament. Und die kennen wir sogar.
Nämlich die österreichische Starköchin Sarah Wiener und der Comedian, man kennt ihn aus der Heute-Show, der Mann mit dem schwarzen Kapuzenpullover, der immer den depressiven, schlecht gelaunten Demotivationstrainer gespielt hat, nämlich Nico Semsrott.
Nun sind die 5 Jahre vorbei, die haben es beide reingeschafft, waren im Europaparlament tätig und beide treten nicht nochmal an und da sind wir wach geworden, weil der klassische Politiker, der noch Karriere machen will oder Angst um seinen Job hat, der spricht ja nicht so frei von der Leber weg, aber Leute, die den Laden verlassen, ja, die sprechen die Wahrheit, so wie Kinder und Betrunkene, also haben wir bei den beiden sofort angerufen.
Und sie sind sogar auch rangegangen und haben uns offen Rede und Antwort gestanden darüber, wie ihre Erfahrungen waren in diesen 5 Jahren, was sie erreicht haben, wo ihre Erfolge sind und auch in welchen Teilen der Dinge, die sie sich vorgenommen haben, sie gescheitert sind. Und in diese beiden Gespräche hören wir jetzt mal rein. Ich spreche jetzt mit einem Mann, dem vor 5 Jahren Beachtliches gelungen ist. Er hat nämlich als absoluter Quereinsteiger und ohne die Hilfe einer großen Partei aus dem Stand eine Wahl gewonnen. Oder sagen wir es anders, bis 2019 war er hauptberuflich als vielfach preisgekrönter Comedian unterwegs, unter anderem mit seinem Soloprogramm Freude ist nur ein Mangel an Informationen. Und viele von Ihnen werden sich bestimmt erinnern an seine Auftritte in der ZDF-Heute-Show als Demotivationstrainer im schwarzen Kapuzenpulli mit der Kapuze im Gesicht. Und dann hat er die Seiten gewechselt, ist vor 5 Jahren auf Listenplatz 2 für die Satirepartei namens Die Partei ins Europaparlament eingezogen, damals gemeinsam mit Parteichef Martin Sonneborn, unter anderem mit der Forderung, ein Höchstwahlalter einzuführen. Von Sonneborn und der Partei hat er sich nach knapp 2 Jahren getrennt. Im EU-Parlament hat er sich allerdings ohnehin schon der Fraktion Die Grüne Europäische Freie Allianz angeschlossen und war vor allem im Haushaltskontrollausschuss aktiv. Nun, nach seinen 5 Jahren als Berufspolitiker, trennt er sich auch wieder vom EU-Parlament. Und wie es für ihn so lief als Europaabgeordneter, ahnt man, wenn man den Titel seines Buches hört, dass er jetzt veröffentlicht und darüber geschrieben hat. Brüssel sehen und sterben heißt das, wie ich im Europaparlament meinen Glauben an fast alles verloren habe. Darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Nico Semsrott.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Herr Semsrott, Sie hatten ja als Begründung für Ihre Kandidatur damals angegeben, wenn Europa scheitert, dann muss ich live dabei sein. Jetzt ist stattdessen Ihre Karriere als Politiker gescheitert. Spoilern Sie uns doch mal kurz, woran hat es gelegen?
Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich gescheitert bin und noch nicht die Europäische Union. Insofern, wenn ich mir was hätte wünschen dürfen, dann genau das. Und ich glaube, ich bin mit meinem Ansatz gescheitert. Ich wollte über Satire, über lustige Videos Öffentlichkeit schaffen für die Arbeit, für die demokratischen Prozesse in der Europäischen Union. Aber ich habe gemerkt, das ist einfach zu komplex und zu kompliziert, um damit irgendwie ein Publikum zu gewinnen.
Würden Sie sagen, dass der Komplettansatz, den Martin Sonneborn ja auch schon ein bisschen länger verfolgt hat, nämlich ja als Satiriker ins EU-Parlament einzuziehen, also quasi aus dem Herzen des Parlamentarismus die Satire weiter zu treiben und auf die Schwächen hinzuweisen, dass der gescheitert ist auch?
Ich finde, neue Ideen reinzutragen in das parlamentarische System, das ist ein super Ansatz. Ich finde, man sollte etwas versuchen. Ich weiß nur nicht, ob man eine Idee, die 10 Jahre alt ist, 15 Jahre versuchen sollte. Und ja, also ich finde einfach den Ansatz richtig, Öffentlichkeit zu schaffen für ein sehr kompliziertes und sich weit weg befindliches System. Also das große Problem an der EU ist einfach, dass die Leute, die dort arbeiten, die Leute draußen nicht verstehen und umgekehrt. Und an der Analyse, die ich da vor 5 Jahren hatte, hat sich auch nichts geändert. Ich glaube nur einfach, dass mein persönlicher Lösungsansatz nicht funktioniert.
Jetzt waren Sie ja Vertreter einer Kleinstpartei. Sie hatten keine umsetzbare Agenda, sagen wir mal, im EU-Parlament und später waren Sie sogar parteiloser. Das heißt, also waren Sie weitestgehend auf sich alleine gestellt, konnten nicht auf die Apparate, wie man so schön sagt, auf die Infrastruktur der Parteien zurückgreifen. War das nicht eigentlich absehbar, dass man da als Einzelkämpfer nicht besonders viel erreichen kann?
Jein. Also, wenn ich mich in die Legislativarbeit reingekniet hätte, dann hätte ich auch sehr gut über die Fraktion, in der ich Mitglied war, bei den Grünen mitarbeiten können. Also es war dann einfach auch mein persönliches Unvermögen, dass ich nicht mit meinem Charakterprofil, mit meinen Talenten mich in solche Verhandlungen setzen kann, weil ich einfach zu wütend werde, weil alles so lange dauert. Und mein Gestaltungsspielraum als einer von sehr, sehr vielen so klein ist. Also ich habe einfach ein großes Obrigkeitsproblem. Und ich verstehe total, dass es Kompromisse braucht. Und ich bin auch total dafür. Ich mit meinem Psychogramm will nur daran nicht teilnehmen. Also ich gehöre einfach auf die Bühne. Ich will Satire machen, schwarz und weiß. Und das war das große Spannungsfeld, was ich als Satirepolitiker die ganze Zeit hatte. Ich weiß, dass ich Kompromisse eingehen muss für Lösungen, aber ich will halt auch meine Kunst machen und die muss schwarz-weiß sein. Und diesen Konflikt, den konnte ich bis zum Schluss nicht auflösen. Mhm. Deswegen ist es sehr konsequent, dass ich da jetzt wieder rausgehe.
Mhm. Wenn Sie sich das jetzt angucken und Revue passieren lassen, Sie haben ja dann also neben Ihrem eigenen Wirken und Scheitern dort ja auch einen ganz guten Eindruck bekommen, als also from the inside. Was würden Sie sagen, wo ist der größte Konstruktionsfehler der Europapolitik? Also ist das Parlament nicht mächtig genug im Vergleich zur Kommission oder fehlt der Kommission die demokratische Legitimation? Also was sind da die Punkte, wo Sie sagen, das würde ich anders machen?
Ja, beides. Also es liegt eben daran, dass das Europäische Parlament nicht die gleiche Macht hat im Wechselspiel wie der Bundestag auf Bundesebene. Das Europäische Parlament hat kein Initiativrecht, kann also selbst nicht neue Ideen auf den Weg bringen, sondern muss immer betteln bei der Kommission. Könnt ihr nicht bitte etwas für uns auf den Weg bringen? Und wenn die keine Lust haben, Ursula von der Leyen und Co., dann passiert eben nichts. Und das ist ein sehr großes demokratisches Problem. Da muss man aber auch erklären, die EU ist anders als die Bundesrepublik Deutschland mit dem Grundgesetz nicht einmal designt worden, sondern das ist die ganze Zeit Work in Progress. Ne? Also das Europäische Parlament, das darf erst seit 1979 überhaupt gewählt werden. Dann gab es ein paar neue Verträge, EU-Verträge, und erst seit dem letzten Vertrag hat das Parlament dann auch ein Haushaltsrecht. Also es gibt diese Fortschritte, diese Demokratisierung, nur gibt es jetzt vermutlich einen Rechtsruck und deswegen werden die Reformen, die so bitter nötig sind, erstmal auf sich warten lassen.
Rechtsruck, jetzt haben Sie es schon angesprochen, da geht es ja um die Schurken im Parlament. Welche waren denn so aus Ihrer Sicht die größten Schurken?
Also ich finde, ein verurteilter Mörder ist schon der größte Schurke, Ioannis Laos aus Griechenland. Der ist immer noch Mitglied des Europäischen Parlaments, obwohl er in Athen im Gefängnis sitzt. Und er hält auch weiter die Bezüge. Und das liegt einfach daran, dass so ein Mandat eben an eine Person gebunden ist und es keine Möglichkeit gibt, jemanden wieder rauszukicken.
Sie haben ja auch andere Kritik geübt, zum Beispiel auch Schlagzeilen damit gemacht, dass Sie gesagt haben, da ist dem Betrug Tür und Tor geöffnet, dass Abgeordnete zum Beispiel bei Fahrtkosten abrechnen können, obwohl sie eine Bahncard haben. Sie haben aber, wenn Sie ehrlich sind, keine Belege dafür. Ne? Sie sagen, das geht und das ist schon ein Problem.
Doch, natürlich habe ich Belege dafür. Ich habe es ja selbst gemacht. Dementsprechend, und das ist vom System auch so vorgesehen, ne? Man kriegt Reisekosten in drei Bausteinen erstattet. Erstens die realen Kosten und dann kriegt man eben noch eine Zeitaufwandspauschale und eine Kilometerpauschale. Und man hat dann, wenn man mit einer Bahncard 100 zwischen Berlin und Brüssel hin und her fährt, keine realen Kosten, darf aber noch eine Zeitaufwands- und eine Kilometerpauschale beantragen. Und weil man mit einer Netzkarte keine Belege hat, schwört man einfach, dass man diese Reise unternommen hat und kriegt dann zum Beispiel für die Strecke Berlin, Brüssel und zurück einfach so 530 Euro zusätzlich aufs Konto überwiesen. Dafür habe ich natürlich Belege. Meine Konto.
Okay, nee, dann habe ich die Frage falsch gestellt. Also klar, es gibt Belege für diese Möglichkeit der Abrechnungspraxis, aber die Frage ist ja, wird sie missbräuchlich gebraucht oder sagen Sie alleine, wie opulent die Versorgung ist, ist eigentlich schon ein Missbrauch an sich?
Beides, aber es ist ja auch völlig klar, wenn man keine Fahrkartenkontrollen macht, dann gibt es auch keine Schwarzfahrer und genauso wird im Europäischen Parlament mit all den Regeln verfahren. Es wird einfach nicht kontrolliert und das ist dann ja schon Anreiz genug für Abgeordnete, das auch zu missbrauchen. Und man muss sich mal angucken, was die Strafe ist, wenn man beim Betrug erwischt wurde. Dann muss man einfach das erhaltene Geld zurückzahlen. Mehr passiert nicht. Und das ist schon eindeutig eine Einladung zum Missbrauch.
Trotz dieser Kritik sagen Sie ja jetzt, rufen zur Wahl auf und sagen den Leuten, geht dahin. Wie verträgt sich das miteinander und was würden Sie sagen, also ist jetzt die Lehre auch aus Ihren Erfahrungen besser eine etablierte Partei wählen, eine große, die quasi sich da auskennt an den Hebeln der Macht?
Also man muss sich das Europäische Parlament eindeutig nicht als einen Block vorstellen, sondern natürlich wollen unterschiedliche Parteien sehr unterschiedliche Dinge. Man kann anhand von Abstimmungen sehr klar sehen, dass die Grünen und die Linken sich einsetzen für mehr Transparenz, für mehr Kontrollen, für weniger Korruptionsmöglichkeiten und dass CDU, CSU, FDP und die Nazis das Gegenteil wollen. Die wollen eben keine Kontrollen. Man kann das sehen zum Beispiel an der Abstimmung zur Bürokostenpauschale, die es im April das letzte Mal gab. Da wurde dann von den Grünen und den Linken gefordert, wir wollen, dass man Belege einreichen muss und dass das Geld, was nicht genutzt wird, zurück ans Parlament gezahlt wird. Und die Konservativen haben gesagt, nö, wir finden es weiterhin gut, wenn diese Bürokostenpauschale, übrigens 300.000 Euro in 5 Jahren, einfach auch in die Taschen der Abgeordneten wandern. So, also man kann schwarz auf weiß sehen, dass es krasse Unterschiede gibt zwischen den Parteien. Und ich bin doch dafür, einfach Parteien zu wählen, die das ändern wollen. Und ob das jetzt eine kleine oder eine große Partei ist, ist fast egal, weil auch die kleinen Parteien sich mehrheitlich Fraktionen anschließen, also mitmachen.
Herr Semsrott, letzte Frage und vielleicht die schwerste und ernsteste, die wir heute besprechen müssen. Sie treten nicht nochmal fürs EP an, haben Sie ja gesagt, sondern Sie planen stattdessen ein Bühnenprogramm rund um das Europaparlament. Kann das wirklich lustig werden?
Ich habe einfach ein Bühnenprogramm schon online gestellt, Brüssel sehen und sterben. Das kann man auf YouTube sich einfach angucken und dann selbst entscheiden, ob das lustig ist oder traurig. Meine Sachen sind ja meistens beides.
Dann rufen wir unsere Hörerinnen und Hörer dazu auf, das zu tun und sagen Danke an den scheidenden Europapolitiker und bald wieder traurigsten und lustigsten Komiker der Welt, Nico Semsrott. Tausend Dank fürs Dabeisein.
Vielen Dank.
Als ich den nächsten Gast das letzte Mal getroffen und interviewt habe, da war das noch in ihrem damaligen Restaurant, dem Speisezimmer in Berlin-Mitte. Da war sie die Chefin mehrerer Restaurants in Berlin und vor allen Dingen auch als Fernsehköchin in ganz vielen verschiedenen Formaten aktiv, unter anderem auf Arte, Vox und im ZDF. Und wir haben damals gesprochen über den Streit um den Veggie Day, den die Grünen ins Programm geschrieben hatten, über die Nahrungsmittelindustrie, gesunde Ernährung und Tierwohl und so weiter. Und etwas später ist sie dann nach Wien verschwunden, in den Europawahlkampf der österreichischen Grünen eingestiegen, mit denen sie dann ins Europaparlament eingezogen ist. Das war 2019, also vor Corona, vor 5 Jahren. Und seitdem war sie dann Berufspolitikerin in Brüssel. Und die Zeit geht jetzt zu Ende. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen, Sarah Wiener.
Ja, vielen Dank.
Was für Sie besonders interessant war, ist, dass Sie mit dem Wechsel nach Brüssel ja dann eigentlich einflussreicher waren als jemals zuvor, aber in den Medien, im Fernsehen und in den Zeitungen eigentlich deutlich seltener vorkam als noch vorher. Also öffentlichkeitswirksamer für Ihre Anliegen kämpfen konnten Sie eigentlich vorher und das wurde dann plötzlich viel schwerer. Da waren Sie dann so ein kleines Rädchen im System. Haben Sie eigentlich irgendwann gedacht, das war irgendwie ein Fehler, in die Politik zu wechseln?
Nein, überhaupt nicht, denn ich wollte ja auch richtig Berufspolitik machen und nicht mehr sozusagen die Übersetzerin Politik, Gesellschaft machen, was ich davor gemacht habe. Insofern war mir schon klar, dass ich mich entscheiden muss, entweder nach innen zu wirken und Gesetzestexte zu lesen und Europapolitik zu lernen oder mehr Aktivistin zu sein und einfach so Schlagworte zu sagen, weil auch also die Medien zu bedienen kann ein Fulltime-Job sein. Das machen ja auch viele Politiker, aber dann fehlt ihnen einfach die Zeit, dann auch in die Tiefe zu gehen öfters oder sich dann auch noch ihrer politischen Arbeit ernsthaft anzunehmen.
Sie haben ja vorher für die Themen gesunde Ernährung und nachhaltige Landwirtschaft gestanden, waren auch selbst sozusagen Biobäuerin oder in einem Biogut aktiv. Und in beiden ist ja die EU tatsächlich sehr einflussreich. Insofern war es ja genau der richtige Ort, wo Sie dann tätig waren. Hatten Sie eigentlich damals, wenn Sie sich dran erinnern, sich eine ganz bestimmte Aufgabe gesteckt? Also gesagt, das ist meine Nummer 1 Priorität?
Nein, aber es war mir ganz klar, dass ich versuche zu verstehen, wie Landwirtschaftspolitik und Ernährungspolitik gemacht wird und wie ich darauf Einfluss nehmen kann, weil mir schon durchaus klar ist, dass viele Menschen zwar eine Vorstellung haben, was gut und gesund ist, aber dann im Detail dann doch nicht viel wissen über unser ganzes Ernährungssystem und die Manipulationen und warum etwas vielleicht doch nicht so gut ist, wie es im ersten Moment vielleicht wirken könnte.
Sie sind der Verhandlungsführerin dann im Umweltausschuss geworden für ein bestimmtes Gesetz. Da ging es um die Reduktion von Pestiziden. Und da sind Sie ja eigentlich relativ weit gekommen, ne? Also Sie haben mit allen möglichen Leuten aus verschiedensten Fraktionen gesprochen und haben dann einen Gesetzentwurf im Ausschuss hinbekommen, der dann eine stabile Mehrheit hatte, der Ihnen eigentlich, mit dem Sie eigentlich ganz zufrieden waren, oder?
Ja, das war toll, weil wir sind ja natürlich die Minderheit im Europaparlament und deswegen ist man als Minderheit immer gewohnt, harte Kompromisse zu machen und oft freut man sich dann schon über einen Zentimeter, den man geht, anstatt den Kilometer, den man gehen müsste. Und dieser Triumph im Umweltausschuss, eine solide Mehrheit für ein wirklich tolles Gesetz zu haben, das aufzeigt, wie man Pestizide reduzieren kann, aber gleichzeitig Bäuerinnen und Bauern helfen kann und ihr Einkommen nicht zu minimieren und eine unabhängige Beratung jährlich und so. Ganz, ganz viele waren, die sich damit beschäftigen, waren sehr glücklich und ich natürlich auch. Aber der Ausschuss ist nur ein Vorschritt vor dem Plenumsausschuss, wo dann alle abstimmen. Und da ist dann dieses Gesetz kastriert worden, verwässert und so weit manipuliert worden, dass ich dann meiner ganzen Fraktion empfohlen habe, am Ende dagegen zu stimmen, weil es eigentlich das Einzige, was blieb, war die Überschrift und alles andere war eher Symbolpolitik als wirklich de facto etwas, was wirklich etwas zum Guten gewendet hätte.
Und das war aber schon so das Projekt, in das Sie sich dann am meisten reingekniet hatten?
Naja, da war ich Verhandlungsführerin und das ist die Königsdisziplin, also Gesetzestexte selber zu schreiben und dann zu verhandeln, ist natürlich für eine Berufspolitikerin die größte Freude, muss man auch sagen, weil man auch die Verhandlungen leitet, aber ich habe auch die Farm to Fork mitverhandelt und das Schulmilchobstprogramm und Saatgutverordnung. Also das war nicht das Einzige, was ich gemacht habe. Aber sicher habe ich da am längsten und am meisten damit gekämpft.
Und sind Sie mit den anderen Sachen zufriedener? Also kann man sagen, Sie haben auch Erfolge erzielt?
Ja, auf jeden Fall. Also die Farm-to-Fork-Strategie, wo übrigens eine Mehrheit ja dann im Parlament war, sollte eine Verordnung werden. Etwas, was alle Mitgliedsländer machen müssen. Da steht doch drinnen, wir sollten Pestizide um 50% reduzieren, aber auch Antibiotika-Einsatz und 20% Nährstoffverluste, also das überhaupt unabhängige, stabile, nachhaltige Ernährungssysteme, das Labeling. Also da steht eigentlich alles drin, was mich in meinem Leben interessiert hat und deswegen war ich sehr froh, dass ich das mitverhandelt habe und das ist eine sehr gute Strategie, aber daraus sollten dann eben die Gesetzestexte gestrickt werden. Und da haben dann die Mehrheit der Rechten, Rechtsradikalen und Rechtskonservativen dann gesagt, ja, im Prinzip schon, aber konkret nö. Hm. Und die Mitgliedstaaten selber, die ja auch eine eigene Position finden müssen, um dann mit dem Europaparlament und mit der Kommission in Verhandlungen zu gehen, konnte sie auch nicht ausmehren und dann hat am Ende die Kommission den Text zurückgezogen, was sie auch sehr, sehr selten macht. Hm. Aber ich bin jetzt hoffnungsfroh, dass es in der nächsten Legislaturperiode kommen wird, weil es muss kommen. Wir müssen etwas gegen diese zahlreichen Umweltgifte machen. Nicht nur aus Gesundheitsgründen und wegen der Biodiversität, sondern allein schon zum Beispiel denken Sie an unser Trinkwasser, das kaum mehr zum Beispiel in Frankreich in bestimmten Orten gar nicht mehr zu reinigen ist oder dass die Kosten so explodieren, dass die Gesellschaft das gar nicht mehr tragen kann. Abgesehen davon, dass sie Pestizide in jeder Muttermilch und in jedem Uterus heute finden und die Gesellschaft, der Großteil der Gesellschaft will das nicht und ich finde, da sollte die Politik dann auch mal Nägel mit Köpfen machen.
Das klingt aber schon so, als ob es jetzt wirklich sehr, wie sagt man, dicke Bretter lange gebohrt haben und am Ende gemerkt haben, wie aufwendig das alles ist und dass 5 Jahre da gar nicht mehr so viel Zeit sind. Dann haben Sie aber auch gesagt, Sie haben relativ viel Zeit darauf verwendet, erstmal sozusagen in den Betrieb reinzufinden. Ist denn dann nicht die Lehre, das mit den Quereinsteigern klingt immer gut, aber ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee und so eine Dauerkarriere als Berufspolitiker funktioniert da eigentlich besser?
Nein, ich denke nicht, weil Dauerpolitiker werden halt dann auch betriebsblind und das ist eine Blase, die sehr gut und gern von anderen engagierten Leuten durchrüttelt und hinterfragt werden sollte. Ich spreche ja schon ganz anders als Berufspolitikerinnen und ich schaue auch anders in die Welt. Es ist nur so, dass Quereinsteiger natürlich auch nicht Quereinsteiger ist. Ich habe ja dafür mein ganzes Leben erstmal 5 Jahre ad acta gelegt, um wirklich ernsthaft zu versuchen, da etwas zu erreichen. Und ich habe festgestellt, dass sehr, sehr viele Politikerinnen und Politiker wirklich enorm hart arbeiten und sehr engagiert sind. Leider erzählt sich das nicht sehr oft in der Öffentlichkeit, aber es gibt natürlich auch genug Leute da, wo das nicht der Fall ist und wo man sich fragt, wer hat die überhaupt aufgestellt und wer hat die gewählt und wer hat diese Liste gemacht? Ja, weil da mit denen oder ohne denen würde keinen Unterschied machen, außer dass sie Stimmvieh für ihre eigene Fraktion sind.
Letzte Frage. Sie haben jetzt also gesagt, Sie treten nicht nochmal an. Sie wollen aber auch nach knapp 10 Jahren jetzt die Anteile in Ihrem Biobetrieb in Angermünde aufgeben. Was sind denn sonst noch die Pläne? Wären Sie auch wieder bereit für Fernsehformate?
Ja, ich versuche, ein paar Fäden wieder aufzunehmen oder neu zu spinnen. Das möchte ich schon ganz gern. Ich habe wirklich in den letzten 5 Jahren meine Stiftung etwas vernachlässigt und es wird Zeit, dass ich mich da wieder mehr engagiere. Es ist immerhin Deutschlands größte Ernährungsinitiative und ich denke, das ist praktische Politik, was wir da machen. Kindern einfach niedrigschwellig Kochen beizubringen und Familien zu helfen, ihren Ernährungsalltag besser zu lösen und sie zu unterstützen, ist das, was ich theoretisch im Parlament versucht habe, jetzt praktisch zu machen. Aber ich will natürlich auch Spaß haben und ich schreibe einen Newsletter, einen Ernährungsnewsletter und ich werde medial sicher auch das eine oder andere wieder machen, weil das einfach mir mehr Freude gemacht hat und auch ein freudigeres Feedback war als im Europaparlament. Aber ich bin noch nicht fertig mit der Politik, aber vielleicht mit der Berufspolitik, vielleicht auch nicht. Wer weiß, ich bin ja noch jung.
Dann wünschen wir jetzt erstmal viel Erfolg für die nächsten Projekte, die jetzt anstehen. Und danken vielmals fürs Dabeisein, Sarah Wiener.
Vielen Dank.
Das letzte Wort.
So, das war's für diese Woche mit unserem kleinen Europawahl-Special hier bei Geier und Niesmann. Wir danken Ihnen allen fürs Zuhören. Wir danken Jan-Bastian Buck fürs Producing. Und wir danken Sarah Wiener und Nico Semsrott fürs Mitmachen.
Nächste Woche melden wir uns wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Seien Sie dabei. Wir sagen Tschüss und bis nächste Woche.
We didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man.